Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Punkt genau, heute die 31. Ausgabe. Ich bin Simon Fesadi und ich spreche heute mit einem Gast, der sich mit Steuerstrafrecht, Insolvenzstrafrecht und Arbeitsstrafrecht beschäftigt. Wir sprechen aber heute auch über Wirtschaftsstrafrecht, wir sprechen über Unternehmertum und seine Risiken und hören etwas über Vermeidungsstrategien. Und das alles in einem Gespräch mit einem Gast, der zu den Top-Rechtsanwälten Strafrecht gehört. Und seine Schwerpunkte, die werden wir heute sozusagen im Gespräch durchkneten. Herzlich willkommen, Herr Duchamp.
Ja, hallo, Herr Fesadi, freut mich.
Schön, dass Sie da sind. Und was die erste Frage, die ich heute an Sie richten möchte, was schätzen denn Ihre Mitmenschen so an Ihnen, wenn man als Jurist mit solchen Themen zugange ist?
Ja, das ist eine gute Frage, was meine Mitmenschen an mir schätzen, das muss man natürlich primär die Mitmenschen fragen. Wenn sie fragen, was jetzt so meine Stärken sind, würde ich selber vielleicht sie nennen, dass das die Zuverlässigkeit ist, dass es die Fähigkeit ist, die Leute ohne Vorurteile anzunehmen, dass ich sicherlich eine gewisse Authentizität habe im privaten, denke ich, eine Lockerheit, im Beruflichen eher dann eine Hartnäckigkeit, also wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, auch im beruflichen Sinne, dann möchte ich gern, dass die Dinge so laufen, wie ich es mir vorstelle und kann dadurch vielleicht auch manchmal etwas bessere Ergebnisse erzielen als andere.
Wenn ich so ein bisschen nochmal nachfragen darf, wenn es um Erfahrungen geht, die Ihr Leben nachhaltig verändert hat. Mein Leben haben zwei Dinge verändert. Einmal gab es im Studium so eine sehr enge Situation, aus der ich aber dann auch glücklicherweise erfolgreich rausgekommen bin. Und das zweite war der Schritt in die Selbstständigkeit. Das waren so Themen, die mich verändert haben, also nachhaltig. Und mal bei Ihnen nachgefragt, was war es denn bei Ihnen?
Ja, also ich glaube, die Dinge, die mich selbst nachhaltig verändert haben, sind eher die privaten Dinge als die geschäftlichen Dinge tatsächlich. Also ich würde immer sagen, das, was mein Leben am nachhaltigsten verändert hat, war die Geburt meiner Kinder, weil die einfach mir gezeigt haben, dass ich selbst nicht der alleinige Mittelpunkt im Universum bin, sondern dass ich Verantwortung übernehmen muss für andere. Und das, denke ich, hat mich am allermeisten geprägt, beruflich. Wie Sie es jetzt auch gesagt haben, ist es sicherlich auch der Schritt in die Selbstständigkeit gewesen. Das ist schon so ein Sprung ins kalte Wasser gewesen, auf jeden Fall, was mich auch geprägt hat und was sicherlich auch mein unternehmerisches Denken geprägt hat.
Ja, schön. Also bei mir war es auch im Privaten auch die beiden Mädels, die heute als Teenager hier noch unter dem Dach sozusagen wohnen, die natürlich auch immer mit jedem Moment und mit jedem Atemzug auch immer wieder für Veränderungen, auch für Begeisterung sorgen, natürlich auch ganz klar den Mittelpunkt ein Stück weit auch verändern. Und das ist auch, glaube ich, ganz gut so. Vielleicht eine kurze, schnelle Runde, Herr Duchamp, ganz kurz zu Ihnen. Name?
Marc Duchamp.
Alter?
49.
Ausbildung als?
Volljurist.
In München seit?
Geburt. Mit Unterbrechungen, aber im Prinzip seit Geburt.
Hat man auch selten, ne? Wenn man es immer so hört, gibt es selten. Und Marc Duchamp geht gerne in?
In Restaurants, gut essen und zum Ausgleich zum Boxen.
Oh, zum Boxen. Das Einzige, was mich mit Boxen verbindet, ist Muhammad Ali und Cassius Clay, aber das liegt schon ganz schön lange zurück. Darf ich fragen, was Sie da so begeistert?
Ja, also ich habe früher Handball gespielt. Das war eigentlich noch die größere Begeisterung und habe dann aber, nachdem das im Alter dann irgendwann zu verletzungsanfällig wurde, nach einer Sportart gesucht, bei der man sich gut auspowern kann und habe das Boxen gefunden, was einfach eine gute Möglichkeit ist, den ganzen Körper von oben bis unten zu trainieren. Also ein super Workout und habe da außerdem inzwischen auch echt gute Leute kennengelernt, sodass ich es auch sogar im Privaten ganz gerne so mache.
Ah, okay. Ja, mit dem Handball haben wir tatsächlich was gemeinsam. Ich habe in meiner Jugend im Tor gestanden beim Handball und
Ja.
da schon noch die ein oder andere Erinnerung dran. Als Jugendlicher hast du dann schon, also irgendwo dann, ja, als Torwart das ein oder andere auch mal ins Gesicht bekommen. Also es war als
Ja, das glaube
Brillenträger
ich,
nicht ganz so
mit
lustig.
Sicherheit.
Aber zurück zum Beruflichen, Herr
Ja.
Duschner. Als ausgewiesener Strafrechtler in München, können Sie uns da erzählen, wie es eigentlich dazu kam?
Naja, ich habe Jura studiert, weil ich nicht wusste, was ich sonst studieren soll. Und habe das dann auch bis zum Ende durchgezogen, weil ich jemand bin, der, wenn was anfängt, dann macht das fertig. Und habe aber dann im Laufe der Zeit festgestellt, dass mich eigentlich nur das Strafrecht wirklich interessiert am Jura. Und habe dann mich nach Ende des Studiums auch sehr, sehr schnell selbstständig gemacht, eine eigene Kanzlei gegründet und mich dann mit Kollegen, die ich kennen und schätzen gelernt habe, dem Herrn Meißner im Jahr 2007 und dem Herrn Dr. Schüttrumpf im Jahr 2011 zusammengetan. Und seitdem sind wir DMS Rechtsanwälte. Und als DMS Rechtsanwälte hat sich bei uns einfach ein großer Schwerpunkt im Wirtschafts- und Steuerstrafrecht im Laufe der Zeit herauskristallisiert. Und tatsächlich hatte ich auch in der Unizeit einen Schwerpunkt im Examen im Steuerrecht und habe dann jetzt vor ein paar Jahren noch den zertifizierten Berater für Steuerstrafrecht gemacht und es ist ein Schwerpunkt meiner Tätigkeit.
Was ist denn heute das Unangenehmste, so das Überraschendste und das Aufregendste an Ihrem Job, wenn man so im Steuerstrafrecht, was Sie ja schon anklingen lassen haben, das ist eine wirklich komplexe und herausfordernde Materie. Können Sie da so ein bisschen uns mal mitnehmen, was da so alles ansteht?
Also unangenehm, also Sachverhalte sind meistens nicht unangenehm. Die nimmt man so, wie sie kommen. Die Menschen nimmt man auch so, wie sie kommen. Tatsächlich, ich glaube, das Unangenehmste für mich in dem Job ist, wenn man dem Honorar hinterherlaufen muss. Das ist jetzt vielleicht ganz profan, aber es ist tatsächlich so. Das ist für mich tatsächlich mit das Unangenehmste in diesem Job. Überraschend. Ja, Überraschungen gibt es sehr viele tatsächlich im Strafrecht und das ist auch das Schöne an dem Beruf. Akteninhalte. Wenn man eine Akte liest, ist es nach wie vor, auch nach 20 Jahren Berufserfahrung, immer wieder überraschend, was für lustige und überraschende Sachverhalte es gibt. Und auch Zeugen sind auch sehr überraschend. Man denkt in der Akte, ein Zeuge liest sich nach Aktenlage sehr, sehr, sehr glaubwürdig und dann tritt er vor Gericht auf und ist total unglaubwürdig und das ändert dann komplett den Prozess. Das sind überraschende Momente bei mir in meiner Tätigkeit und aufregend. Ja, das Aufregendste bleibt für mich die mündliche Hauptverhandlung, also wenn man vor Gericht auftritt, zum Beispiel eben in einem großen Prozess vor der Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht, wenn man mit dem Mandanten lange diesen Prozess vorbereitet, eine Erklärung vorbereitet und dann ist endlich dieser Tag gekommen, man steht im Gerichtssaal und alle Augen sind auf einen gerichtet, das Gericht, die Staatsanwaltschaft, Sachverständige, die Öffentlichkeit, die Presse und man verliest die Erklärung und wartet, wie die Reaktionen sind. Das sind schon immer noch aufregende Momente in meinem Job.
Das motiviert mich natürlich ein bisschen nachzuhaken, aber bevor ich das mache, kurz noch eine Anmerkung zu dem Honorar. Das ist natürlich auch etwas, was mich richtig nervt, wenn du dem Honorar hinterherlaufen musst, obwohl die Leistung schon bezahlt ist oder schon erbracht ist, wenn die Leistung schon erbracht
Ja.
ist. Und das ich meine, wir gehen ja auch nicht zum Tanken und fahren einfach los, sondern wir zahlen. Mhm. Ja, wenn getankt ist, dann wird bezahlt. Ja. Also deswegen, also verstehe ich das irgendwie nicht, warum wir dann die Leistung nach der Leistungserbringung sozusagen hinterherlaufen.
Ja, klar. Und das ist natürlich in meinem Job besonders schwierig, weil wenn man zum Beispiel mit Betrügern zu tun hat, muss man nicht erwarten, dass der Betrüger seinen Anwalt dann nicht betrügt, sondern der betrügt dann den Anwalt natürlich auch und im Zweifel halt ums Honorar.
Ja, klar. Ja, ja, klar. Das ist natürlich dann wiederum sozusagen der völlige Ausschwenk in die eine quasi negative Seite. Und das kommt dann auch, komme ich zu meiner nächsten Frage direkt, weil natürlich wollen wir jetzt alle wissen, mit was für Sachverhalten, wir müssen uns keine Details, aber mit was beschäftigen Sie sich konkret und mit was kommen denn die Mandanten zu Ihnen? Weil wenn ich so Unternehmer immer wieder beobachte, mit welcher manchen Kreativität manchmal da unterwegs ist, denke ich mir mal so meinen Teil, aber mal so ein bisschen nachgehakt,
ja.
Das hört so nach mehr
also an, ne? Grundsätzlich mal, also wir machen Strafrecht und das heißt, wir beschäftigen uns in der Regel mit Sachverhalten, bei dem jemandem vorgeworfen wird, sich möglicherweise strafbar gemacht zu haben. Also das einfach mal so grob. Wir vertreten aber natürlich auch Unternehmen, die eben ein strafrechtliches Thema haben, weil sich zum Beispiel ein Mitarbeiter falsch verhalten haben soll, und dann eine Ermittlung gibt durch die Polizei oder durch den Zoll oder durch die Steuerfahndung. Oder wir unterstützen Unternehmen auch dabei, dass sie zukünftig keine strafrechtlichen Probleme bekommen. Also wir beraten präventiv und wir helfen Unternehmen auch, interne Aufklärung zu betreiben, wenn eben zum Beispiel die Geschäftsführung von möglichen Straftaten im Unternehmen Kenntnis erlangt, das Ganze noch nicht nach außen gedrungen ist, zum Beispiel, oder auch schon nach außen gedrungen ist, dass eben intern auch aufgeklärt wird. Und ja, womit kommen Mandanten zu uns? Also vereinfacht kann man sagen, grob Vorladung, Durchsuchung, Verhaftung. Das sind so die Themen. Also entweder kommen Menschen, die von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft eine Vorladung als Beschuldigte oder auch als gefährdete Zeugen oder also Zeugenvernehmung kann auch sehr unangenehm sein, bekommen haben und eben nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Oder aber zum Beispiel die Staatsanwaltschaft durchsucht Privaträume oder Geschäftsräume. Und meldet sich dann ein Beschuldigter und braucht im Rahmen dieser Maßnahme schon direkt einen Anwalt oder eben das Unternehmen auch selbst kann einen Anwalt brauchen in so einer Situation. Da wird man schauen müssen, dass man so schnell wie möglich an den Ort des Geschehens, also der Durchsuchung, dass man dorthin kommt, noch im Idealfall, solange die Durchsuchung andauert, um dort die Leute zu beraten und natürlich im schlimmsten Falle, wenn jemand verhaftet wird, wenn wir da angerufen werden, dann muss man natürlich sofort alles stehen und liegen lassen und dem Mandanten unmittelbar beistehen und versuchen, eben die Haft zu vermeiden.
Also aber alles außerdem aus dem Blickwinkel des Steuerrechts, ne?
So, aus dem, so alles, was aus dem Blickwinkel, ist. Ja, das Ganze ist aus dem Blickwinkel des Strafverteidigers und das unterscheidet im Endeffekt den Strafverteidiger auch nicht von dem Strafverteidiger in Wirtschafts- und Steuerstrafsachen. Das ist, glaube ich, sind Situationen, die in diesen Bereichen überall auftreten. Und das auch das. Es sind immer die gleichen Probleme. Also nicht inhaltlich, aber prozessual.
Prozessual. Wenn Sie da nochmal zurückblicken, so bis auf das, was bis jetzt so passiert ist, wenn Sie also auf das berufliche Schaffen mal nur sich, wenn Sie da mal so drauf gucken, worauf sind Sie so richtig stolz, gerade in diesen Themen und wann haben Sie dann so Ihre Erwartungen? Sie sagten eingangs, naja, ich versuche es dann wirklich schon durchzuziehen. Wann haben Sie so Ihre Erwartungen denn nicht erreicht? Also können Sie da noch uns noch mal ein bisschen mitnehmen, welche Situation es da gab?
Naja, also wenn man es generell sagt, also Stolz, weiß ich nicht. Stolz ist jetzt vielleicht nicht so mein Wort, aber wenn ich sage Zufriedenheit, ja. Wann bin ich zufrieden? Zufrieden bin ich, wenn meine Mandanten oder Mandantinnen zufrieden sind. Also man versucht ja, sich gemeinsam irgendwie Ziele zu setzen und diese auch dann mit der Mandantschaft gemeinsam zu erreichen. Und das können ganz unterschiedliche Ziele sein. Das kann eine Einstellung des Verfahrens sein, das kann ein Freispruch sein, das kann die Vermeidung einer Vorstrafe sein oder die Vermeidung einer Haftstrafe sein. Und wenn dann am Ende des Verfahrens der Mandant zufrieden ist, dann bin ich auch zufrieden. Obwohl es manchmal auch passieren kann, dass der Mandant sagt, dass ich selber sage, ja, vielleicht hätte ich da noch an dieser einen Stellschraube drehen können und dann wäre das Ergebnis vielleicht doch noch besser gewesen. Aber wenn der Mandant zufrieden ist, spielt es eigentlich keine große Rolle, obwohl ich natürlich immer das Maximum und das Ideale erreichen kann. Und im Gegensatz, wenn ich selber der Meinung bin, ich habe das Maximum erreicht und kann es trotzdem passieren, dass der Mandant nicht zufrieden ist, weil er einfach eine andere Erwartungshaltung hat. Wobei das am Ende nur selten passiert, zum Glück nur selten passiert, weil ich schon im Vorfeld versuche, gemeinsam mit dem Mandanten natürlich irgendwie die Ziele zu definieren. Ja, und worauf ich schon sicherlich auch ein bisschen stolz bin, ist, dass wir mit unserer Kanzlei, dem S-Rechtsanwälte, uns einen so guten und professionellen Ruf erarbeitet haben. Also das freut mich schon.
Ich glaube, da können Sie auch wirklich stolz drauf sein, also wirklich zu den Top-Rechtsanwälten Strafrecht zu gehören, dass dieses Lob oder diese Auszeichnung oder Anerkennung, die gebührt nicht jedem. Wenn ich jetzt an meine mittelständischen Geschäftsführer mal so denke und wenn ich an deren Kreativität in der Erstellung von Jahresabschlüssen immer mal so angucke, dass immer dann, wenn es dann um die Inventur geht, um die Jahresabschlüsse, um die Bewertungsthemen. Man wird dann aus einem unternehmerischen Risiko, ich meine, du bist das ganze Jahr in einem unternehmerischen Risiko auf verschiedensten Feldern, aber wann wird denn da ein Straftatbestand draus?
Wenn der Unternehmer die Grenzen des Erlaubten unterschätzt und sich selbst überschätzt, kann aus einem unternehmerischen Risiko ein Straftatbestand werden. Im Strafrecht wird diese Grenze meistens beim Vorsatz gezogen. Und zwar egal, auch beim Steuerstrafrecht bzw. bei der Steuerhinterziehung. Ist ein Handeln nur fahrlässig oder aber vorsätzlich? Also darf der Unternehmer darauf vertrauen, dass alles gut gehen wird? Oder nimmt er billigend in Kauf, dass sich ein für möglich gehaltenes Unrecht tatsächlich verwirklicht? Also wenn man es an einem Beispiel zum Beispiel festmachen möchte, ich würde jetzt als Beispiel jetzt trotzdem der Einfachheit halber von einem Einzelunternehmer ausgehen, weil da dann andere Fragestellungen mit Insolvenz und so keine große Rolle spielen. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Einzelunternehmer nehmen, also es ist ein realer Fall, deswegen schildere ich den, der ein Festzelt auf einem regelmäßig gut besuchten Volksfest in Niederbayern betreibt. Ja, der beauftragt zahlreiche Handwerker zur Errichtung dieses Zeltes und die kann er nicht gleich bezahlen, weil er zur Bezahlung erst die erwarteten Umsätze des Festzeltbetriebs benötigt. Und dann passiert Folgendes. Das Fest fällt buchstäblich ins Wasser. Es regnet 2 Wochen durch. Die Umsätze sind viel geringer als erwartet und der Einzelunternehmer, der Festzeltbetreiber, kann die Handwerker nicht bezahlen. Und dann stellt man sich die Frage, ist das ein Betrug oder nicht? Als Unternehmer wird man sagen, nein, auf keinen Fall. Ich kann doch nicht wissen, dass es die ganze Zeit regnet. Wenn es normal gelaufen wäre, wie in den Vorjahren auch, hätte ich die alle zahlen können. Alles wäre gut gewesen. Tatsächlich ist dieser Unternehmer aber verurteilt worden wegen Betrug. Weil man gesagt hat, er hätte den Handwerkern sagen müssen, dass sie erst mit den Umsätzen aus dem Volksfest bezahlt werden können. Also die Grenzen sind mithin fließend. Ja, also das passiert einfach sehr schnell. Und man muss immer ausloten, kann ich noch darauf vertrauen oder kann ich darauf vertrauen, dass alles gut gehen wird? Oder ist es einfach nur eine Hoffnung?
Das Handeln ist das eine und das Denken ist das andere. Und wenn ich das aber genauso, wie Sie es gerade formulieren, ja, ist nachvollziehbar. Aber ich glaube, aus Unternehmerssicht, in dem Moment denkst du ja auch so, Wahnsinn, was ich denn alles so offenlegen darf, ja, mit meinen Lieferanten und meinen Gewerken und so. Das ist natürlich schon ein Thema. Ja. Wenn ich jetzt allerdings in Richtung Vermeidungsstrategie mal rüber gucken darf, vielleicht gibt es da so drei goldene Tipps, die Sie vielleicht den Unternehmer mitgeben können, was man denn tun kann, um Ärger mit diesen Strafverfolgungsbehörden zu vermeiden.
Also als Unternehmer, der unternehmerisch denkt und handelt, muss man vermutlich sagen, dass ein kleines Restrisiko man nur ganz schwer vermeiden kann. Ja, aber es gibt sicherlich Tipps, um dieses Restrisiko möglichst gering zu halten. Also das Wichtigste ist natürlich, dass man selbst sorgfältig und gewissenhaft arbeitet, dass man sich als Unternehmer auch zuverlässige Mitarbeiter sucht und diese im Zweifelsfall auch entsprechend überwacht, zum Beispiel anhand von Stichproben oder ähnliches. Und wenn der Unternehmer Unregelmäßigkeiten im Unternehmen feststellt, muss er einfach schnell handeln und das nicht auf die lange Bank schieben. Weil manchmal kann man eben problematische Sachverhalte noch retten, eben im Steuerstrafrecht, dann zum Beispiel mit einer Selbstanzeige, wo man die strafrechtliche Verfolgung dann vermeiden kann. Und das Wichtigste ist eigentlich, man muss sich beraten lassen. Kommen Sie als Unternehmer zu uns oder eben zu anderen fähigen Kollegen. Wenn Sie einen problematischen Sachverhalt haben, dann sollte man den einfach nicht alleine lösen wollen, sondern schon auch Profis anschauen lassen, weil man sich so einfach viel Ärger ersparen kann. Und auch wenn das vielleicht zunächst unangenehm ist und auch Geld kostet, ist es sicherlich so, dass wenn am Ende das Kind in den Brunnen gefallen ist, wird es mit Sicherheit noch viel unangenehmer und viel teurer.
Sprechen Sie mir wirklich aus der Seele. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen, während Sie so ausgeführt haben, so gedacht, so Themen wie Compliance, ja, glaube ich, spielen damit
rein. Ja, klar.
Und auch das Thema Beratungsresistenz. Ich meine, als Geschäftsführer ist es vielleicht schon nochmal ganz gut, mit Profis sich zusammenzutun, so wie Sie es gerade sagen.
Ja.
Weil einfach die Expertise fehlt.
Ja, es ist das, also oftmals, es gibt ja auch viele noch sehr patriarchisch geführte Unternehmen, sage ich mal, wo das Thema Compliance noch nicht so wirklich angekommen ist. Also im Mittelstand ist da an vielen Stellen sicherlich noch Bedarf, sage ich mal.
Ja, nehme ich in meiner Beratung auch wahr. Und wer da Beratungsbedarf hat, der kann sich ja dann auch entweder an Sie oder dann auch vielleicht an mich wenden, um einfach mal eine gewisse Struktur dem Ganzen zu geben. Auch Vier-Augen-Prinzip und Leuchter, solche Geschichten.
Zum Beispiel.
Ja, eben, dass man eben sowas eben auch mal sich anschaut. Unsere letzte Frage, die mir auf dem Herzen so ein bisschen liegt. Wir stehen ja jetzt auch vor so einem Politikwechsel und Politik hat oftmals auch was mit den Veränderungen der Gesetzmäßigkeiten zu tun. Welchen Wunsch hätten Sie denn als Strafverteidiger an die Politik?
Erwartungen habe ich relativ wenig. Wünsche hätte ich sicher. Ich würde mir wünschen, dass nicht auf jedes gesellschaftliche Ereignis mit einer weiteren Verschärfung des Strafrechts reagiert wird, mit der Generierung von neuen Strafgesetzen, sondern einfach mal versucht wird, gesellschaftspolitische Fragen auch in der Gesellschaft zu lösen und nicht mit dem Strafrecht. Ich würde mir eher wünschen, dass den Leuten ein bisschen mehr Selbstverantwortung auch zugetraut wird. Das ist ein Punkt, der vielleicht jetzt kommt. Das ist ja jetzt im Moment im Thema Legalisierung von Cannabis. Ich bin der Meinung, dass das ein sicherlich sehr sinnvoller Schritt wäre, um einfach sehr, sehr, sehr viele Konsumenten zu entkriminalisieren und vor allem einfach auch Ressourcen der Polizei und auch also der Strafverfolgungsbehörden insgesamt zu schonen und viel besser nutzen zu können als irgendwelche Asylbewerber mit einem Gramm Marihuana am Hauptbahnhof in München zu verfolgen. Also deswegen, das glaube ich schon, das kommt. Ansonsten gäbe es sicherlich im Bereich auch der Strafprozessordnung viele Themen, die reformiert werden müssten. Aber ich glaube nicht, dass das, also zum Beispiel die Dokumentation im Ermittlungsverfahren und auch in der Hauptverhandlung wäre dringend notwendiges Thema. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt was mit der neuen Politik zu tun hat, ob das kommt oder nicht, sondern wir hoffen, dass es kommt und wir kämpfen dafür.
Ja, vielen Dank, Herr Duchamp, für diese wirkliche Vielfalt von Impulsen, die wir heute mitnehmen dürfen. Ich glaube, auch zum Thema Cannabis-Legalisierung, ich habe vor kurzem gehört, wir haben mit Alkohol eine viel mehr frei verfügbare Droge hier am Start und Cannabis spielt im Vergleich dazu keine Rolle. Insofern sollten wir das auch immer vor Augen halten.
Das ist unbestritten. Das ist unbestritten. Und ich glaube, es gibt inzwischen auch keinen wirklichen Experten mehr, der die mehr von der Einstiegsdroge irgendwie noch aufrecht erhält. Ja, also das ist einfach eine Mehr. Und ich glaube, bis auf die Drogenbeauftragte der Bundesregierung sagt das niemand mehr.
Ja, ich glaube auch nicht. Also deswegen sollte man, glaube ich, an der Stelle wirklich auch den Deckel drauf machen und gut ist. Naja. Und uns darum kümmern, was also dann auch wichtiger ist. Nee, ganz, ganz lieben Dank und herzlichen Dank für Ihre Zeit. Herr Duchamp, hat uns sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Viel, viel mitgenommen. Also Thema Compliance, der Unternehmer hat wirklich da Bedarf und sollte sich das genau anschauen.
Definitiv.
Ja, und unternehmerisches Risiko, ja, aber bitte immer bewusst machen und reflektieren. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Vielen Dank, Herr Duchamp.
Bis bald. Ja, vielen Dank, Herr Fessadi. Gerne. Ja.